Vielen Dank, Lana. Danke auch an die Musik und auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid. Und ich muss jetzt einfach noch sagen, liebe Noemi, ich freue mich richtig arg über deine Entscheidung und ich freue mich, dass wir diesen Taufsonntag mit dir noch feiern dürfen. Und auch der Himmel jubelt heute Morgen über dich. Jetzt muss ich den richtigen Einstieg finden in meine Predigt. Der Name Werner Müller. Werner Müller, dieser Name ist manchen von euch ein Begriff, manchen von euch wahrscheinlich nicht. Werner Müller ist ein Glaubensbruder, ein sehr lieber Glaubensbruder aus der evangelischen Täufergemeinde Neuhütten in Baden-Württemberg. Und Werner Müller hat über viele Jahre hinweg all jene Israel-Reisen organisiert, von denen auch Lana und ich im vergangenen Mai bzw. Juni eine machen durften. Und Werners Wunsch war es, dass jeder Prediger aus unserer Reisegruppe zumindest einmal eine von Predigt hält. So, here we are. Werner, falls du diese Aufnahme heute hörst, Aufgabe erfüllt. Haken dahinter. Unsere neuntägige Reise durch das Land hat uns an viele verschiedene Orte geführt. Unter anderem auch auf den sogenannten Berg der Seligpreisungen. An den Ort, an dem Jesus seine oder vielleicht eine seiner bedeutendsten und wichtigsten Predigten gehalten hat. Die Bergpredigt. Dürfte ich um die erste Folie bitten. Und in Matthäus 5, Vers 1 steht dazu einleitend, eines Tages, als sich immer mehr Menschen um Jesus sammelten, stieg er mit seinen Jüngern auf einen Berg und setzte sich dorthin, um sie zu unterrichten. Nächste Folie bitte. Ich hoffe, man sieht einigermaßen, dieser Berg erthront wunderschön gelegen über dem Nordufer des See Genezareth. In seiner unmittelbaren Umgebung befinden sich Kapernaum, die Stelle, an der Jesus Brot und Fisch vermehrt hat, Magdala oder Migdal, wie es heute heißt, Tiberias und Nazareth in den Hügeln gelegen. Das Epizentrum seines Wirkens sozusagen. Hier hat Jesus viel Zeit verbracht und große Wunder bewirkt. Nun ist es mit all diesen Pilgerstätten so eine Sache. Es wird jeweils nur angenommen, natürlich auf biblischer, theologischer und wissenschaftlicher Grundlage basierend, dass sich dieses oder jenes Ereignis hier oder dort zugetragen haben könnte. Das kann man glauben oder nicht. Ich persönlich glaube es und wir gehen heute einfach mal davon aus, dass Jesus seine Bergpredigt auf diesem wunderschönen Berg mit wunderschönem Blick gehalten hat. Stichwort Bergpredigt, Stichwort Seligpreisungen. Um die soll es heute Morgen gehen und im Zentrum natürlich Gottes Wort. Um Matthäus 5, die Verse 3 bis 12, wo sie niedergeschrieben sind, die Seligpreisungen. Ich lese aus der Übersetzung Neues Leben. Ihr dürft es natürlich gerne mit mir mitlesen, eins vorweg. In der Übersetzung Neues Leben steht am Anfang der Verse immer glücklich, steht natürlich für das Wort selig. Glücklich sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen, denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Glücklich sind die, die traurig sind, denn sie werden getröstet werden. Glücklich sind die Freundlichen und Bescheidenen, denn ihnen wird die ganze Erde gehören. Glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden im Überfluss erhalten. Glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich sind die, die sich um Frieden bemühen, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Glücklich sind die, die verfolgt werden, weil sie in Gottes Gerechtigkeit leben, denn das Himmelreich wird ihnen gehören. Glücklich seid ihr, wenn ihr verspottet und verfolgt werdet und wenn Lügen über euch verbreitet werden, weil ihr mir nachfolgt. Freut euch darüber, jubelt, denn im Himmel erwartet euch eine große Belohnung. Und denkt daran, auch die Propheten sind einst verfolgt worden. Vorab ein paar allgemeine Worte zur Bergpredigt bzw. den Seligpreisungen. Diese Predigt, sie wird deshalb so genannt, weil in den einleitenden Versen steht, dass Jesus auf einem Berg in der Nähe von Kapernaum lehrte. Und wahrscheinlich erstreckte sich diese Predigt über mehrere Tage. Jesus sprach darin über seine Einstellung zum Gesetz, über Dinge wie Geld, Macht, Ansehen. Und er sprach darüber, dass genau diese Dinge in seinem Reich nicht wichtig sind. Jesus geht es vielmehr um einen treuen Gehorsam, um die richtige Herzenseinstellung. Diese Bergpredigt, sie war unter anderem auch ein Appell an die stolzen und an die gesetzlichen jüdischen Lehrer der damaligen Zeit. Sie forderte diese Lehrer dazu auf, zur Botschaft der alttestamentlichen Propheten zurückzukehren. Und diese Lehre, die war ganz einfach. Ein gehorsames Herz ist wichtiger als eine reine äußerliche gesetzliche Erfüllung von Bestimmungen. Unzählige Menschen, wir haben es gelesen, folgten Jesus, sie wollten ihn sehen, sie sprachen über ihn. Er war quasi das Stadtgespräch, heute wie ein Star quasi. Und die Jünger, seine engsten Vertrauten, bei all dem Trubel, bei all dem Jubel um Jesus, die waren dabei bestimmt auch versucht, sich zu wichtig zu nehmen, stolz zu werden oder vielleicht sogar irgendwelche Besitzansprüche zu stellen. Ihre Verbindung zu Jesus bedeutete für sie ja auch Ansehen, Prestige, Macht, Geld. Die Menschen, sie scharten sich um Jesus, aber bevor er zu ihnen sprach, nahm er seine Jünger zur Seite und warnte sie vor all den Versuchungen, denen sie als seine Vertrauten ausgesetzt sein würden. Jesus gab seinen Jüngern unmissverständlich zu verstehen, dass sie nicht mit Ansehen, mit Wohlstand rechnen sollen, sondern mit Trauer, mit Hunger und mit Verfolgung. Und gleichzeitig versicherte er ihnen aber auch, dass sie für ihre Nachfolge, ihren Dienst belohnt werden würden. Vielleicht nicht in diesem Leben, aber darüber hinaus. Und es gibt auch Zeiten in unserem Leben, in denen uns unsere Nachfolge durchaus Beliebtheit verschaffen kann. Beherzigen wir die Worte der Bergpredigt nicht, dann laufen wir Gefahr, dass Gottes Botschaft oder dass wir Gottes Botschaft nur für unsere eigenen Interessen benutzen. Jesus, er begann seine Predigt mit scheinbar widersprüchlichen Aussagen. Aber Gottes Wege, die wir gehen sollen, die widersprechen oftmals auch der Art und Weise, wie die Menschen in dieser Welt leben. Wer für Gott leben möchte, der muss bereit dazu sein, Dinge zu sagen oder zu tun, die in den Augen der Welt seltsam erscheinen. Man muss bereit sein zu geben, wenn andere nehmen. Man muss bereit sein zu lieben, wenn andere hassen. Und man muss bereit sein zu helfen, wenn andere ausnutzen. Wer bereit ist, auf seine eigenen Rechte zu verzichten, um anderen zu dienen, der wird irgendwann alles empfangen. Alles. Das sagt uns Gott zu, das verspricht uns Gott. Der wird alles empfangen, was Gott ihm zugedacht hat. Es gibt vier Arten, also es gibt eigentlich mehrere, aber ich habe vier Arten rausgeschrieben. Es gibt vier, aus meiner Sicht vier Arten, diese Seligpreisungen zu verstehen. Auf der einen Seite sind es ethische Grundsätze für die Jünger und ein Verhaltensmaßstab für alle Christen. Und auf der anderen Seite ist es eine Beschreibung des Kontrasts zwischen den ewigen Werten des Himmelreichs und den vergänglichen Werten dieser Welt. Sie sind auch eine Gegenüberstellung des oberflächlichen Glaubens der Pharisäer und des wahren Glaubens, den Jesus fordert. Und zu guter Letzt sind sie ein Zeichen dafür, wie sich die alttestamentlichen Erwartungen im neuen Königreich erfüllen werden. Die Seligpreisungen, sie beschreiben in ihrer Gesamtheit, wie wir als Nachfolger und Nachfolgerinnen von Jesus leben sollten und welcher Segen uns dafür erwartet. Jede einzelne Seligpreisung, sie beschreibt, wie Gott uns segnet. Und in diesem Zusammenhang bedeutet Segen viel mehr oder weit mehr als nur Glück. Gottes Segen umfasst den seligen oder vielleicht sogar beneidenswerten Zustand all jener Menschen, die zu Gottes Reich gehören. Die Seligpreisungen, sie versprechen weder Heiterkeit noch Vergnügen, noch Wohlstand. Gottes Segen zu erfahren heißt, unabhängig von meinen äußeren Umständen, Hoffnung und Freude zu erleben oder erleben zu dürfen. Was ist also notwendig, um in das Reich Gottes aufgenommen zu werden? Jesus erklärt, dass das Reich Gottes anders aufgebaut ist als weltliche Reiche. Im Himmelreich spielen Wohlstand, Macht und Einfluss, Dinge, nach denen die Menschen streben, keine Rolle. Im Himmelreich streben die Menschen nach anderen Segnungen und Vorzügen. Im Himmelreich haben die Menschen andere Einstellungen, Einstellungen, die von Demut, von Opferbereitschaft des Königs Jesus geprägt sind. Jesus, er beginnt diesen Predigtabschnitt damit, die Eigenschaften zu beschreiben, die er in seinen Nachfolgern und Nachfolgerinnen sucht. Alle, die mit diesen Eigenschaften leben, werden gesegnet genannt, weil Gott, ich habe schon gesagt, was Besonderes für sie bereithält. Und jede einzelne Seligpreisung steht in einem direkten Widerspruch zum Lebensstil unserer Gesellschaft. Und in der letzten Seligpreisung deutet Jesus sogar an, dass das Streben nach diesen Werten Widerstand hervorrufen wird. Wir finden das beste Beispiel für jede dieser Charaktereigenschaften in Jesus selbst. Und wenn es unser persönliches Ziel ist, Jesus immer ähnlicher zu werden, dann stellen diese Seligpreisungen eine tägliche Herausforderung an unseren Lebensstil dar. Schauen wir sie uns nun im Einzelnen an. Die nächste Folie bitte. Glücklich sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen, denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Erkennen, dass ich Gott brauche. Erkennen, dass du Gott brauchst. Erkennen, dass wir Gott brauchen. Die Welt sagt uns, dass wir stolz sein und in persönlicher Unabhängigkeit leben sollen. Und dem entgegen begeben wir uns aber in eine Abhängigkeit, wenn wir erkennen, dass wir Gott brauchen. Und wenn wir das persönlich für uns erkennen, dann werden wir dafür mit einem Platz im Himmelreich beschenkt werden. So steht's schwarz auf weiß in Matthäus 5, Vers 3. Schon hier auf Erden werden wir mit diesem Platz beschenkt werden. Und in Jesaja 4, in den Versen 7 bis 10 steht, wie man eine solche Einstellung entwickelt. Ich habe es nicht auf Folie dabei, aber ihr kriegt es nachher noch was von mir zur Anschauung mit den ganzen Bibelversen drauf. Eine Anleitung, wie man so eine Einstellung entwickelt. Unseren Willen unter den Willen Gottes stellen. Und das ist ja immer so eine Diskussion, ja, wenn wir Kinder Gottes sind, dann geben wir unseren freien Willen ab und bücken uns und damit ist es dann geschehen. Aber wir tun ja das nicht, weil uns irgendjemand dazu zwingt, sondern wir machen das ja freiwillig. Unseren Willen unter den Willen Gottes stellen. Versuchen, der Sünde zu widerstehen. Uns Gott nähern und Gott verspricht uns im Gegenzug, er wird sich auch uns nähern. Schuld erkennen, sich nach Vergebung ausstrecken und sich reinigen lassen von Sünden, von Zweifeln. Vers 4. Glücklich sind die, die traurig sind, denn sie werden getröstet werden. Wenn wir traurig sind, dürfen wir trotzdem glücklich sein. Wie soll das denn funktionieren? Glücklich, weil wir in dem Wissen leben dürfen, dass Gott uns trösten wird. Gott segnet uns mit seinem Trost. Gott trocknet unsere Tränen. Und die Welt sagt uns, dass wir unserem persönlichen Glück um jeden Preis nachjagen sollen. Unser Glück ist es, Gottes Kinder heißen zu dürfen. Unser Glück ist, schon hier auf Erden hoffnungsvoll auf das schauen zu dürfen, was in Ewigkeit sein wird. Unser Glück ist, auch in den schweren Zeiten des Lebens, in denen Traurigkeit, Schmerz, Wut, Ärger, Hoffnungslosigkeit, Perspektivlosigkeit und so weiter regieren, glücklich sein zu dürfen. Gott ist da. Gott spendet Trost. Leichter gesagt als getan. So in der Vorbereitung habe ich gedacht, könnte man mir vorwerfen, der Samuel, der hat, dem ist noch nie wirklich schlecht gegangen. Es ist nur ein friendly reminder an uns alle, dass wir ein gottgegebenes Recht haben, glücklich sein zu dürfen. Und in den Zeiten, wo es uns schlecht geht, wo wir am Boden sind, wo wir niedergeschlagen sind, wissen dürfen, hey, mein Glück, das liegt bei Gott und Gott ist immer da. Ich darf mich immer an Gott wenden. Vers 5, glücklich sind die Freundlichen und Bescheidenen, denn ihnen wird die ganze Erde gehören. Freundlich und bescheiden sein. Anderen gegenüber aufmerksam und entgegenkommend sein. Ein paar Eigenschaftswörter. Angenehm, höflich, nett, respektvoll, rücksichtsvoll, sympathisch, warmherzig, zuvorkommend. All diese Eigenschaften, sie beschreiben einen freundlichen Menschen. Bescheiden sein, sich selber nicht in den Vordergrund drängen. Nicht im Mittelpunkt stehen wollen. Keine maßlosen Ansprüche stellen. Die Welt sagt uns ja, wir sollen unsere Ellenbogen ausfahren und dabei nicht auf unsere Mitmenschen achten. Da gehört auch Machtstreben dazu. Aber Gott hat Gefallen an freundlichen und bescheidenen Menschen. Mit was segnet er sie? Er segnet sie mit der ganzen Erde. Und wenn uns diese Tugenden wie Freundlichkeit und Bescheidenheit fremd sind, dann brauchen wir nur auf Jesus zu schauen. Er hat uns diese Tugenden vorgelebt. Vers 6. Glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden sie im Überfluss erhalten. Nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Gott selbst ist die Gerechtigkeit. Wenn uns also nach Gott hungert und dürstet, dann hungert und dürstet uns gleichzeitig auch nach Gerechtigkeit. Die Welt sagt uns, dass es einzig und allein darum geht, unsere eigenen Bedürfnisse zu stillen. Bloß nicht nach vorne und nach hinten schauen, bloß nicht nach rechts und nach links schauen. Ich könnte ja Gefahr laufen, auch die Bedürfnisse meiner Mitmenschen zu sehen. Wenn uns nach Gott hungert und dürstet, wir uns nach Gerechtigkeit ausstrecken, dann wird uns Gott im Überfluss mit seiner göttlichen Gerechtigkeit segnen. Glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren in Vers 7. Barmherzig sein. Dazu braucht es Empathie, Einfühlungsvermögen, helfen, wo Hilfe gebraucht wird, aus einem Mitgefühl heraus. Aber nicht nur mitfühlen, sondern auch ganz praktisch helfen, handeln, einen Blick für unsere Mitmenschen haben, die Armen, die Kranken, die Schwachen, die Leidenden und Traurigen sehen, Notleiden lindern. Gott hat Freude an unserer Barmherzigkeit und er ermutigt uns dazu, barmherzig zu sein. Gott wird uns dafür mit seiner Barmherzigkeit segnen. Und im Gegensatz dazu sagt uns die Welt, dass wir stark sein und ja kein Mitgefühl zeigen sollen. Glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Ein reines Herz haben. In Psalm 51, Vers 12 betet David um ein reines Herz und einen neuen, aufrichtigen Geist. Und es soll auch unser Gebet sein. Gott, erschaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. Gott verspricht, dass die, die reinen Herzens sind, ihn sehen werden, mit ihm leben werden und bei ihm sein werden. Was will man mehr? Was gibt's Erstrebenswerteres? Das ist das oberste Ziel, mit Gott zu sein, ihn zu sehen, mit ihm zu leben, bei ihm zu sein. Die Welt sagt uns, dass wir Unwahrheiten akzeptieren dürfen und in diesen Unwahrheiten leben dürfen. Aber Gott ist die Wahrheit und Unwahrheit hat bei ihm keinen Platz. Wer mit Gott lebt, der lebt in der Wahrheit. Vers 9, glücklich sind die, die sich um Frieden bemühen, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Wie wir wissen, brauchen nur in die Welt hinauszuschauen, Frieden ist kein selbstverständliches Gut heutzutage. Sich um Frieden bemühen, Frieden nachjagen, sich nach Frieden ausstrecken. Lass ab vom Bösen und tue Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. So steht es in Psalm 34, Vers 15 geschrieben. Wir sollen Friedensstifter und Friedensstifterinnen in dieser Welt sein. In dieser Welt, die uns sagt, dass wir uns nur nach unserem eigenen Frieden ausstrecken sollen, nur nach unserem eigenen Frieden streben sollen und uns nicht um das Chaos rund um uns herum kümmern sollen. Wenn wir zu Friedensstiftern und Friedensstifterinnen werden, dann wird uns Gott mit einem neuen Namen segnen. Kind Gottes. Glücklich sind die, die verfolgt werden, weil sie in Gottes Gerechtigkeit leben, denn das Himmelreich wird ihnen gehören. Bedeutet, sich Gott ganz zur Verfügung stellen. Entgegen den Werten der Welt nach Gottes Werten leben. Und wie wir heute schon gehört haben, ruft es Widerstand hervor. Gott verspricht, dass es sich für uns auszahlen wird, in diesem Widerstand zu leben. Hier auf Erden und über unser irdisches Leben hinaus. Gott wird uns dafür mit seinem Himmelreich segnen und beerben. Wir dürfen Erbinnen und Erben seines Himmelreichs sein. Die Welt sagt uns, Hingabe und Treue sind keine erstrebenswerten Tugenden. Hingabe und Treue sind nicht von Bedeutung. Gott sagt uns was anderes, nämlich, dass wir hingebungsvoll und treu in der Beziehung zu ihm, in den Beziehungen zu unseren Mitmenschen leben sollen. Und zu guter Letzt, Verse 11 und 12, glücklich seid ihr, wenn ihr verspottet und verfolgt werdet und wenn Lügen über euch verbreitet werden, weil ihr mir nachfolgt. Freut euch darüber, jubelt, denn im Himmel erwartet euch eine große Belohnung und denkt daran, auch die Propheten sind einst verfolgt worden. Jesus sagt, dass wir uns freuen sollen, wenn wir um unseres Glaubens willen verfolgt werden. All die Geschichten, die ich persönlich kenne, die ich schon gehört habe im Laufe der letzten Jahre, im Laufe meines Lebens, über Menschen, die unter Verfolgung wegen ihres Glaubens litten oder immer noch leiden, die machen mir jetzt nicht unbedingt Lust auf Verfolgung, darauf verfolgt zu werden. Und dann soll ich noch drüber jubeln. Aber Verfolgung kann durchaus positiv sein, weil sie unseren Blick von irdischen Belohnungen abwendet. Weil sie oberflächlichen Glauben läutert. Weil sie durch Ausharren in der Verfolgung den Glauben stärkt. Weil unser Verhalten inmitten von Verfolgung ein Ansporn für andere werden kann. Die größten Propheten Gottes, Elia, Jeremia, Daniel, sie alle wurden verfolgt. Verfolgung wegen unseres Glaubens und dabei standhaft zu bleiben, bedeutet Gott gegenüber treu zu sein. Und unsere Treue wird Gott einmal damit belohnen, dass er uns in sein ewiges Reich aufnimmt, in dem es keine Verfolgung mehr geben wird. Verfolgung bedeutet übrigens nicht immer gleich Gefängnis, Folter oder sogar Tod. Verfolgung beginnt oftmals schon im Kleinen, wenn man wegen seines Glaubens beispielsweise verschmäht, geächtet, gemieden oder verlacht wird. In solchen Situationen fordert uns Jesus dazu auf, standhaft zu bleiben, unsere Werte zu vertreten, unseren Gott, unseren Glauben bis aufs Äußerste zu verteidigen. Und wir sind auch dazu angeleitet, für unsere Glaubensgeschwister in aller Welt im Gebet einzustehen, die tagtäglich wegen ihres Glaubens Verfolgung ausgesetzt sind. Es gibt Wege und Möglichkeiten für die Geschwister da zu sein und sie zu unterstützen. Die Seligpreisungen. Eine Anleitung zur Nachfolge Jesu. Eine Anleitung, wie man entgegen den Werten dieser Welt nach Gottes Werten leben kann. Und wenn man sich für ein Leben mit Gott, mit Jesus entschieden hat, leben soll. Eine Anleitung, wie man einen Unterschied in dieser Welt machen kann. Wenn man sie aber aufmerksam liest, dann erwecken sie ein wenig den Anschein von, wenn du das und das machst, dann kriegst du das und das dafür. Gottes Zusagen, seine Verheißungen und Segnungen sind unabhängig davon zu sehen. Gottes Zusagen, seine Verheißungen und Segnungen, sie sind nicht an ein Wenn, dann geknüpft. Gott gibt, beschenkt und segnet uns aus Barmherzigkeit heraus, aus Gnade, aus Liebe heraus, nicht weil wir irgendetwas Besonderes getan, gemacht oder gesagt haben. Gott selbst, sein Himmelreich, diese Erde, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit, Trost, ein neuer Name, Kind Gottes, das alles sind Geschenke Gottes an uns, die mit einem neuen Leben einhergehen. Die Noemi hat sich wahrscheinlich auch vor einer Zeit lang schon für ein neues Leben entschieden und jetzt möchte sie es öffentlich machen, vor der Welt bekennen, dass sie Kind Gottes ist, dass sie diesen neuen Namen trägt. Es sind alles Geschenke Gottes an uns. Und Gott schenkt, weil er gerne schenkt, bedingungslos, nicht an ein Wenn-Dann geknüpft. Was bedeutet neues Leben? Wie kann man sich das vorstellen? Neues Leben bedeutet, die eigene Schuld zu erkennen, um mit dieser Erkenntnis zu Jesus zu gehen. Ich mag immer das Wort Buße nicht, das hört sich so altbacken an. Es geht im Prinzip einfach darum, Vergebung zu suchen, sich nach Vergebung auszustrecken, um Vergebung zu bitten, zu sagen, hey, ich möchte umkehren, Jesus, ich möchte mit dir neu anfangen, ein neuer Mensch werden. Jesus als Heiland und Erlöser anerkennen, zu Jesus in Beziehung treten, sich mit Jesus auf dem Weg machen, ihm nachfolgen, es sich zum Ziel machen. Ich habe heute viel darüber gesprochen, ihm immer ähnlicher zu werden und einen Unterschied in dieser Welt machen zu wollen. Nicht mit dem Strom zu schwimmen, sondern gegen den Strom zu schwimmen. Die Seligpreisungen, sie sind eine Anleitung für genau das. Die nächste Folie bitte, genau. Nochmal zurück. Genau. Im Prinzip ist es ganz einfach. Erkennen, dass ich Gott brauche. Gott segnet mich und segnet uns mit dem Himmelreich dafür. Wenn wir traurig sind, nicht Trost in der Welt suchen, Trost bei Gott suchen. Freundlich und bescheiden sein. Gott verspricht uns die ganze Erde dafür. Nach Gerechtigkeit hungern. Wir werden dafür Gerechtigkeit im Überfluss erfahren, erleben, spüren. Barmherzig sein. Gleiches gilt für die Barmherzigkeit Gottes. Ein reines Herz haben. Wir werden Gott sehen. Das verspricht er uns dafür. Sich um Frieden bemühen. Sich nach Frieden ausstrecken. Frieden nachjagen. Werden dafür einen neuen Namen kriegen von Gott und sich Gott ganz zur Verfügung stellen. Gott wird uns dafür das Himmelreich geben. Und er segne uns bei der praktischen Umsetzung. Ich möchte mit Römer 12, Vers 2 schließen, uns damit segnen und uns in den Sonntag bzw. die kommende Woche entlassen. Ich bitte euch dazu aufzustehen, wem es möglich ist. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. So segne uns Gott der Vater, Jesus der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag. Kommt's gut in die Woche und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen.